Da sahen sie 30 oder 40 Windmühlen auf dem Feld vor ihnen, und kaum hatte Don Quixote sie erblickt, sagte er zu seinem Knappen: »Das Glück lenkt unsere Geschäfte besser, als wir hätten hoffen können, denn vor dir, Sancho Panza, mein Freund, siehst du wenigstens 30 grimmige Riesen, mit denen ich eine Schlacht zu schlagen gedenke, bei der mir alle über die Klinge springen sollen. Und mit der Beute legen wir den Grundstein unseres Reichtums, da es ein gerechter Krieg ist und eine wahrlich gottgefällige Tat, derlei Schandgezücht vom Erdboden zu tilgen.«
»Was für Riesen?« fragte Sancho Panza.
»Die, die du da vor dir siehst«, erwiderte sein Herr, »die Arme so lang, dass sie bei manchen fast 2 Meilen messen.«
»Aber seht doch, Herr«, antwortete Sancho, »was dort erscheint, sind keine Riesen, sondern Windmühlen. Und was wie Arme erscheint, sind ihre Flügel, die im Wind wirbeln und den Mahlstein bewegen.«
»Man merkt wohl«, sagte darauf Don Quixote, »dass du in Abenteuern nicht bewandert bist. Riesen sind es. Und wenn du Angst hast, geh mir aus dem Weg und bete, solange ich diesen erbitterten, ungleichen Kampf mit ihnen fechte.«
Nach diesen Worten gab er seinem Pferd Rosinante die Sporen, ohne auf die Rufe zu achten, die ihm sein knappes Sancho als Warnung hinterher schickte, dass er gewiss gegen Windmühlen und nicht gegen Riesen stürme. Doch war er von den Riesen nicht abzubringen, so dass er weder die Rufe seines Knappen hörte, noch begriff, so nah er auch schon war, was er da vor sich hatte, sondern laut rief:
»Entfleucht mir nicht, ihr feigen, schändlichen Kreaturen! Ein einzelner Ritter greift euch an!« Da kam etwas Wind auf, und die großen Mühlenflügel setzten sich in Bewegung, worauf Don Quixote sagte: »Lasst nur mehr Arme wirbeln als der Riese Briareos. Eurer Strafe entgeht ihr nicht.«
Sogleich empfahl er sich aus tiefster Seele seiner Herrin Dulcinea, mit der Bitte, ihm in dieser Schicksalsstunde beizustehen, und in vollem Galopp sprengte er auf Rosinante, gewappnet mit seinem Rundschild und eingelegter Lanze, gegen die erste Windmühle an. Ein Flügel bekam einen Lanzenhieb ab, doch der Wind trieb sie so heftig an, dass die Lanze in Stücken davonflog und Ross und Reiter hinterher, der übel zugerichtet über das Feld rollte. Sancho Panza eilte ihm zur Seite, so schnell sein Esel trabte, und sah, dass er sich nicht rühren konnte. So heftig war Rosinante mit ihm gestürzt.
»Allmächtiger«, rief Sancho, »habe ich euch nicht gesagt, ihr sollt Acht geben? Es sind nichts als Windmühlen. Was nur einer in den Wind schlagen kann, dem sich selbst eine Mühle im Kopf dreht.«
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Literaturmittlerin. Mein Name ist Lynn Leisner.
Und mein Name ist Jelena Molic.
Was haben wir denn gerade gehört, Jelena?
Ja, wir haben eigentlich jetzt gehört Beschreibung einer Szene aus dem Roman Don Quixote und Sancho Panza von Miguel de Cervantes Saavedra.
Und ich glaube, ich könnte hier ewig sitzen und den beiden zuhören. Also,
oh ja, das stimmt. Das ist wirklich, also die beiden, die unsere Texte vorlesen, sind absolut, also Wunder. Ich frage mich immer wieder, woher nehmen sie dieses Gefühl und Gespür für Diktion und für... Also die Texte werden so richtig lebendig, wenn die beide sie vorlesen, oder Gedichte. Ne? Wir können uns bemühen, wie viel wir wollen. Wir leben wirklich diese Texte. Wir können das nachempfinden. Alles ist da. Aber das können wir nicht bringen, eben durch unsere Stimmen und beim Vorlesen. Und die beiden können das genial.
Genau, und die beiden sind Alex und Andreas. Ganz, ganz liebe Grüße an euch und nochmal ein liebes Dankeschön, dass ihr immer so toll in unserem Podcast einführt und unsere Hörerinnen und Hörer so richtig mitnimmt auf unsere kleinen Literaturreisen. Und bevor wir auch einsteigen, muss ich noch eins erwähnen. Wir haben ja eine kleine technische Revolution gerade. Ihr müsst euch vorstellen, normalerweise hatten wir die Mikros immer auf Bücher platziert. was natürlich gut zu einem Literaturpodcast passt tatsächlich.
Als Bild.
Als Bild, ja. Aber es war uns tatsächlich immer ein bisschen mühsam und wir haben jetzt, man muss dann immer sehr nah rangehen an das Mikro, damit das alles auch entsprechend Lautstärke ist. Und deswegen haben wir uns jetzt hier sogenannte Schwenkarme angeschafft, die an den Tisch befestigt wurden. Und jetzt können wir doch viel besser, denke ich, auch mit der Lautstärke. Kommt das besser hin, weil wir jetzt einfach dieses Mikro genau an unseren Mund heranführen können, sodass ihr uns alle noch viel besser hört und unseren Worten lauschen könnt. Wen haben wir gehört? Du hast es schon gesagt, wir haben Don Quixote gehört von Miguel de Cervantes. Ein großartiger Roman, ein wichtiger Roman, ein wegweisender Roman. Und das werden wir alles noch, denke ich, in aller Ausführlichkeit, wie wir das auch immer gerne machen, erläutern. Und man muss ja sagen, Cervantes war ein Nationaldichter, ein spanischer Nationaldichter, der zu den großen, zu den Big Five gehörte. Ja, also zu,
ist er immer noch.
Ist er also, immer noch. Ja. Also die Big Five, Homer, Dante, Shakespeare, Goethe und halt Cervantes.
Ja, der ist eigentlich ja, führende Persönlichkeit oder führender Autor der spanisch sprechenden Literatur.
Und er hat diese wunderbare Figur oder Figuren, das ist ja nicht nur Don Quixote, sondern auch sein Knappe Sancho Panza, hat er sozusagen ja berühmt gemacht und hat sie auf die Bühne der Weltliteratur gebracht.
Absolut. Und die beiden alleine das Bild von einem großen, also schlaksigen, dünn, veralteten Ritter und von einem kleinen, dicken, eben Knappen, der auf einem Esel reitet, während Sancho Panza auf einem alten Pferd reitet. Ne? Das ist ein Motiv, das fast Kinder in Kindergarten wiedererkennen. Also Wiedererkennungs praktisch Wert diese zwei Figuren ist enorm.
Genau, aber es war andersrum. Du hast gerade gesagt, Don Quixote auf dem Esel und Sancho Panza auf dem Pferd. Es war genau andersrum. Also der.
Nee, ja, genau.
Also der Sancho Ritter, genau. Der war auf seinem sogenannten Grauohr. Ja, so hat er ja seinen Esel immer genannt. Und Don Quixote war auf der etwas klapprigen auch schon und alten Rosinante unterwegs. Ja, also dieses
Rosinante.
Bild. Auch wunderschöne Namen. Vielleicht, da sprechen wir bestimmt auch nochmal drüber. Aber ich denke, um das auch einzuordnen und auch um die Bedeutsamkeit dieses Werkes zu verstehen, ist es auch wichtig, dass wir die Zeit so ein bisschen verstehen.
Ja, ich meine, das ist Anfang des 17. Jahrhunderts. Also Don Quixote, erster Teil, entstand
1605 kam er raus.
Genau, und zweiter Teil
10 Jahre später.
1615. Und ich meine, Shakespeare ist später. Das heißt, eigentlich mit Cervantes beginnt die Zeit des modernen Romans.
Das ist richtig. Aber Shakespeare ist von seinem Werk, vielleicht ein bisschen später, aber er ist ja auch 1616 gestorben, Shakespeare.
Ja, das stimmt.
Also es waren tatsächlich, waren das Zeitgenossen, die beiden?
Eigentlich ja. Waren die das? Ja.
Die waren Zeitgenossen, ja. Waren also 1616 ist auch Shakespeare gestorben.
Ja, das ist interessant. Also es gibt viele Vermutungen, dass einige wichtige Motive Shakespeare eigentlich von Cervantes beziehungsweise von Lope de Vega oder Calderón de la Barca genommen hat. Es gibt sogar auch eine Theorie, dass ein von diesen besonderen Motiven, es geht Sturm, also so eine lyrische Form von Shakespeare, wo Ariel eigentlich die Hauptfigur ist, dass dieser Motiv eigentlich auch sogar aus Dubrovnik stammt. Natürlich sind das nur Ideen, die schwer zu beweisen sind, aber an sich ist es interessant, sich zu überlegen oder einfach darüber nachzudenken, wie diese Motive überall so wandern, ne? So ähnlich wie die Motive der Märchen eigentlich. Und die haben alle irgendwie, also Entstehungspunkt im Mittelmeerraum. Ne?
Genau.
Und das ist. Und natürlich dieser Anfang des 17. Jahrhunderts ist in Spanien eben Siglo de Oro oder also goldene Ära.
Genau, goldenes Zeitalter kann
goldenes man sagen. Goldenes Zeitalter, ja. Genau. Und ist steht in Verbindung mit Entdeckung Amerikas, mit eigentlich Kolonien, die ersten Eroberungen Lateinamerikas, dann auch Gold und alles, was man aus diesen neuen entdeckten Ländern nach Europa bringt, wodurch Spanien auch wahnsinnig reich wird und spanische Monarchie mächtig wird. Einerseits, andererseits wiederum auch sehr katholisch, sehr, sehr so eingegrenzt in diesem fast religiösen Wahn der Monarchie vor allem, ne? Und Kriegen und Isabella von Castilla und dann auch später alle Monarchen, die eigentlich katholische Religion nicht nur propagierten, sondern auch mit ganz brutaler Macht durchsetzen wollten.
Genau, du hast es ja schon gut umrahmt.
Oder durchgesetzt hat.
Und man, das fing ja an so 1492, also mit der Entdeckung Südamerikas von Kolumbus. Und gleichzeitig war auch die sogenannte Reconquista, also das sozusagen Spanien, die iberische Halbinsel, die von den sogenannten Mauren, wie man damals Berbervölker und die arabische Bevölkerung genannt hat, besetzt war. Und das wurde wieder erobert. Und genau, Spanien war unheimlich reich. Ja, die haben auch wirklich diese indigenen Kulturgüter ausgeraubt in Südamerika, haben das ganze Gold und Silber mitgeschleppt nach Europa, nach Spanien. Man hat dann aus den Münzen Silbermünzen produziert, also ein Geldmittel. Aber das Problem war auch gleichzeitig, dass sie sich nicht wirklich um ihre Wirtschaft innerhalb ihres Landes gekümmert haben. Also sie hatten, das war eine Schwemme von diesen Silber- und Goldmünzen auch. Und dann kam es auch zu Inflation. Es war, also Lebensmittelkosten waren unglaublich hoch. Es gab viele soziale Spannungen. Die Schere zwischen Arm und Reich wurde immer größer. Und wie du schon gesagt hast, es war ein Land, wo der Katholizismus vorherrschte. Es gab die sogenannte Inquisition. Also das waren ja Verhöre und Gerichte. Und man war auch besonders misstrauisch den sogenannten Converso gegenüber. Also wir müssen uns vorstellen, das war ein ganz multikulturelles Land damals. Also Juden haben da gelebt, sogenannte Mauren halt natürlich immer noch, die dann auch konvertiert sind zum Katholizismus, sogenannte
Juristen. Ja, die haben auch, also immer noch heute, wenn man nach Spanien geht, Südspanien ist eigentlich Alhambra und alle diese, Südspanien ist, Andalusien ist sehr so durchdrungen von dieser nordafrikanischen eigentlich Zivilisation oder das, was Mauren genannt wurden. Es ist schon sehr, sehr spannend gewesen. Immer noch heute ist auch diese ganze Flamenco und das zeugt eigentlich alles für diese multikulturelle Beschaffenheit spanischer Geografie, die eigentlich dann auch politisch unterbunden wurde. Genau. Also die Mohren oder die Mauren wurden vertrieben.
Genau. Und das war eine sehr unkluge Entscheidung. Erstmal kam es zu vielen Protesten, die dann auch niedergeschlagen werden musste. Auch die Christen waren nicht unbedingt begeistert, dass ihre Nachbarn sozusagen abgeschoben wurden oder das Land verlassen mussten. Und sie waren auch viel im Handwerk tätig und vor allem in der Landwirtschaft. Also viele haben da gearbeitet, sie wurden vertrieben. Und das war letztendlich wieso der Todesstoß auch für die spanische Wirtschaft. Plus in der Zeit haben sie auch viele Kriege verloren. Nachdem man da erst sehr erfolgreich gegen das Osmanische Reich auch vorging, hat sich dann Philipp II. War das damals, der regiert hat, nach Karl dem V. dann gegen die Engländer vorgegangen, gegen die Niederländer. Da gab es so einen 80-jährigen Krieg sogar und die haben sie alle verloren. Ja, also die spanische Armada kam da einfach nicht mehr an, hat natürlich sehr viel Geld gekostet. Also neben diesem großen Macht, die Spanien hatte und die große wirtschaftliche Macht, es ging wirklich zum Ende dieses sogenannten Siglo del Oro, ging das halt auch wirklich nieder, muss man sagen.
Man sagt, das Siglo del Oro eben mit dem Tod von Calderón de la Barca endet. Ne? Das ist 1680, 81. Und das ist auch, es ist interessant, weil wenn man die Malerei von Goya sich anschaut, viele seiner Motive oder viele seiner Bilder verarbeiten eigentlich diese Zeit und verarbeiten auch diese dunkle Seite von dem goldenen Zeitalter eigentlich.
Aber für die Literatur und für die Kunst war das ja eine ganz, ganz wichtige Zeit. Das war so die Blütezeit.
Das war die Blütezeit, ja.
Der spanischen Kultur. Gibt es denn da so Vertreter oder was fällt dir da so als erstes ein, wenn du daran denkst?
Also als erstes denke ich an Lope de Vega, natürlich Tirso de Molina, und dann Calderón de la Barca, also absolut Teresa von Avila, ne, das ist auch noch 16. Jahrhundert. Ne. Es ist wirklich zahlreiche, ja natürlich Góngora, ne, also Luis de Góngora, ein der meist untersuchten und analysierten spanischen Dichter, die bekannt für seine Mystik und für seine sprachliche Gewandtheit, die man auch sehr schwer durchblickt ist. Ne? Und ich weiß, dass wir noch im Studium häufig eben die Parallele zwischen Góngora und Hölderlin also gestellt haben, wobei natürlich Hölderlin ist anders beschaffen, es ist auch eine andere Zeit, ne? Es ist eine andere Epoche, aber es gibt auch einige interessante Parallelen, die man auch vergleichen, wo man einiges vergleichen kann, beziehungsweise nebeneinander stellen kann und dann auch ja, die Unterschiede auch deuten kann.
Und in diesem goldenen Zeitalter ist Cervantes auf die Welt gekommen.
Genau. Und nicht zu vergessen eigentlich zu der Zeit, und das ist auch, glaube ich, für unsere zwei Helden, also Sancho Panza und Don Quixote, interessant. Also das ist die Zeit von El Greco.
Ja,
das genau. Also die sind Zeitgenossen. El Greco ist 1614 gestorben, glaube ich. Und El Greco ist ein der, ja, wie soll ich sagen, also man erkennt El Grecos Bilder sofort und überall. Der ist derjenige mit langen Gesichtern und ein sein Espolio, also praktisch, das ist Moment, wenn der Jesus vom Kreuz eben heruntergenommen wird und danach kommt Pietà. Also dieses Polio mit rotem Gewand ist, ich glaube, ein der Meisterwerke also der Weltmalerei. Und ich werde nie vergessen, ich war sehr jung, ich war 18, glaube ich, als ich in Toledo war und die Bilder von El Greco in Original eben gesehen habe. Und ganz wenig ist so faktisch in meinem Kopf geblieben, aber das, woran ich mich erinnere, ist das Gefühl, das ich hatte. Gefühl der absoluten Begeisterung und also dieses Effekt, Moment, wo man wirklich denkt, das ist unglaublich, das ist etwas, wo ich weiß es auch nicht, was ich gedacht habe, aber das Rot, diese Farbe wird mir nie aus dem Kopf, also das verliere ich nie aus meiner Erinnerung, als Eindruck.
Genau, also da habt ihr jetzt mal so ein bisschen die Zeit schon umrissen, könnt es vielleicht so ein bisschen einordnen. Und wie gesagt, in der Zeit ist 1547 Miguel de Cervantes geboren. Es gibt kein Bildnis von ihm. Wenn ihr mal so ein bisschen, oder es gibt eins, wo man nicht sicher ist, ob es sein soll, wenn er mal googelt, findet ihr so ein Bild, aber da ist man sich nicht wirklich sicher, ob er
ja,
das
ist. Ja, und die sind alle so ist. Ähnlich.
Ja, die
also
sehen alle gleich
Greco
aus.
Sieht ja. Ähnlich wie ja. Cervantes und Cervantes ähnlich wie Lope de Vega. Und wie
immer
du
diese
sagst,
länglichen man, Gesichter, genau. Die wurde dann mit diesem genau. Kragen, ähnlicher Bart, also er ist ja. Eine feinere Bärte. Aber es gibt eine Beschreibung von ihm, die er selbst verfasst hat, wo er sich, und zwar, er hatte Novellen geschrieben, sprechen wir nachher nochmal drüber, so eine Sammlung von Novellen. Und da hat er sich zu Beginn einmal beschrieben. Also er ist schon ein bisschen älter jetzt, also ist nun in den 60er ungefähr. Und er schreibt über sich, dass wir ihn auch mal uns vorstellen können. Ja, also wie sah denn der Autor vom berühmten Don Quixote aus? Also wie sah er, beschreibt sich selbst. Da ist er. Schaut ihn euch nur an. Ein scharf geschnittenes Gesicht, kastanienbraunes Haar, eine freie, offene Stirn, fröhliche Augen und eine gebogene, aber wohlproportionierte Nase. Ein silbergrauer Kinnbart, der vor kaum 20 Jahren goldblond schimmerte. Ein großer Schnurrbart und ein kleiner Mund. Soweit so gut, würde ich sagen. Also kann man sich gut vorstellen. So jetzt wird es ein bisschen weniger schön. Die Zähne sind weder besonders zahlreich noch ansehnlich. Er hat nur noch 6 davon. Und auch die sind in einem schlechten Zustand. Und stehen ihm zudem noch ungeschickt im Munde, da hässliche Lücken zwischen ihnen sind. Die Gestalt hält etwa die Mitte zwischen groß und klein. Die Gesichtsfarbe ist frisch, eher weiß als bräunlich. Die Schultern sind etwas hochgezogen und die Beine nicht sehr flink. Das, ich versichere es dir, ist der Verfasser der Galatea und des Don Quixote von der Mancha. Also so hat er sich in dem Vorwort an den Leser selbst beschrieben. So, jetzt haben wir so ein bisschen vielleicht ein kleines Bild von ihm. Und er ist geboren, seine Eltern gehörten eher zum niedrigen Adel. Das merkt man schon ein bisschen an dem Beruf, den der Vater hatte, eigentlich sehr typischer Beruf. Sein Vater war Wundarzt und Bader und auch noch taub. Also der hat es nicht leicht gehabt. Man hat auch immer so ein bisschen vermutet, dass er eigentlich aus einer jüdischen Familie stammt. Und dass sie auch zu den sogenannten Converso, also zu den Konvertierten gehörten. Indizien dafür hat man, weil der Vater immer mal wieder nachweisen musste, dass er sozusagen ein echter Altchrist, wie man die Menschen genannt haben, die wirklich reine Christen waren in vielen Generationen.
Bio-Christ,
genau. Sehr gut. Und das musste man nachweisen. Aber vieles, schlecht zu Beginn auch gesagt, bevor wir in seine Biografie einsteigen, vieles von dem, was wir wissen, ist auch vieles vermutet. Also wir haben nicht viele Anhaltspunkte. Es gibt so 2 wichtige Personen in seinem Leben, die wurden ganz gut dokumentiert. Das sind auch wichtige Sachen. Erzählen wir auch gleich, was diese 2 großen Momente in seinem Leben waren. Aber ansonsten muss man sagen, ist man doch sehr viel im Dunkeln auch gelassen. Ja, vieles ist wirklich Spekulation. Es fängt schon damit an, dass er in jungen Jahren, er hatte ein bisschen studiert Theologie und Humanismus in der Uni von Salamanca und Madrid, also er ist auch in der Nähe von Madrid geboren. Und man sagt, dass er wahrscheinlich mit 22 Jahren nach Rom fliehen musste. Was war passiert? Es gibt ein Dokument, eine königliche Verfügung von 1569, wo ein sogenannter Miguel de Cervantes, wo man denkt, dass er das war, in einem Duell einen anderen Adligen verletzt hat. Und das ist auch noch im Bezirk des königlichen Palastes passiert. Und deswegen wurde dieser Cervantes verfolgt und sollte festgenommen werden. Und außerdem sollte ihm seine rechte Hand abgeschlagen werden. Das war, da wurde er verfolgt. Was dafür spricht, dass er es wirklich war, ist, dass er 1969 nach Rom ging. Also da ist er, hat Flucht aus Spanien begangen. Und er wurde dann Kammerdiener in Dienste eines Kardinals, also war im Vatikan. Damals noch Baustelle, muss man sich vorstellen. Ja, also die große Kuppel hier von Michelangelos Kuppel war vom Petersdom war auch noch nicht fertig, war noch nicht vollendet, weil man mitten im Bau. Also er hat auf dieser Baustelle da gelebt. Und jetzt hat er geblickt, na gut, was kann ich machen? Was habe ich für Optionen in meinem Leben? Na gut, werde ich Soldat. Ja, da hat man so ein bisschen so ein gesichertes Einkommen, hat auch ein warmes Bettchen am Abend. Und es haben ja viele dann diesen Weg gewählt, dass sie gesagt haben, ich werde Soldat, und zwar hat er als Arkebuser angefangen. Die Arkebuse war ein ich habe mal recherchiert, ich kenne mich nicht so gut mit Waffen aus, es war so eine einfache, leichte Handwaffe, so eine Feuerwaffe, die auch ein Reiter gut benutzen konnte, weil sie halt so leicht war. Das war halt so die Entwicklung dieser Feuerwaffen, später kam dann noch die Pistole erst, und er hat halt sozusagen da beritten mit dieser Handwaffe da hantiert. Und dann kam es zu einer ganz, ganz wichtigen Schlacht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, auch sehr prägsamer Moment in Cervantes Geschichte oder Leben gewesen. Und zwar die Schlacht von Lepanto. Ja, die war 1571. Diese Schlacht von Lepanto, da gab es 2 Parteien, die sich da gegenübergetreten sind. Das war einmal die Heilige Liga. Ja, die Heilige Liga hat Papst Pius ins Leben gerufen gegen das Osmanische Reich. Ja. Das Osmanische Reich hatte ja 1453 schon Byzanz erobert, ja, Konstantinopel. Und es war so, dass es in der Zeit immer wieder zu Auseinandersetzungen gab. Also die Osmanen gingen immer wieder Richtung europäischen Kontinent vor. Sie haben einen Teil des Mittelmeers beherrscht, die afrikanische Küstenlinie.
Die kamen sogar bis zu Wien.
Es gab immer wieder Raubzüge und auch Versklavungen. Also da war man auch nicht zimperlich miteinander. Also
es war wirklich
unglaublich brutal. Also ich habe gelesen, da gab es einen Kommandierenden. Es war so eine Schlacht um Zypern, also auch im Mittelmeer. Und da gab es einen Oberkommandierten, dem wurde von den Osmanen die Nase und die Ohren abgeschnitten. Der wurde gehäutet bei dem lebendigen Leib mit Haut und dann ausgestopft mit Stroh und dann als Siegesbeute nach Konstantinopel gebracht.
Ja, Aufpeilung war auch etwas, was die Osmanen sehr gerne betrieben. Ja gut,
aber ich von meine, beiden Seiten. Es war jetzt nicht nur die Osmanen,
also
sondern
Kriegsführung war damals wirklich sehr brutal. Das muss man sich auch so vorstellen. Ja. Das, was die Osmanen hatten, was die anderen europäischen Mächte nicht so gut vielleicht beherrschten, war eben eine sehr gut organisierte Militärmacht.
Militär und Flotte vor allem auch, natürlich.
Genau. Die waren auch sehr gute Segler. Und es gab auch das, ich meine, in der Literatur wird das immer so wenig erwähnt. Wir kennen viele so europäische Piraten. Ne?
Ja.
Aber die Osmanen hatten auch sehr gute Piraten, die wirklich Mittelmeer, besonders Levant, also dieser östliche Teil von Mittelmeer, unter ihre Herrschaft hielten.
Über lange Zeit. Man hatte halt Angst vor diesem weiteren Vormarsch. Und da hat, wie gesagt, Papst Pius V. diese heilige Liga ins Leben. Ein altes Militärbündnis, muss man sich vorstellen, war das. Der hat das, wie gesagt, ins Leben gerufen. Wer war in dem Militärbündnis? Da waren Spanier, Venezianer, päpstliche Truppen, Truppen aus Florenz, der Johanniterritter waren da auch dabei. Also das war eine bunte Mischung, die sich halt gegen diese Vormacht zur Wehr setzen wollten. Und der Oberbefehlshaber war auch eine sehr interessante historische Figur, nämlich Don Juan de Austria. Hast du von ihm schon mal gehört?
Gehört vielleicht, aber jetzt erzählst du mir, was eigentlich wer war.
Ja. Genau, also wir haben ja, Spanien, wie gesagt, war damals geführt von Philipp II., das war der König an der Macht. Sein Vater war Karl mit krummen Beinen. Und sein Vater war Karl der V. Und Karl der V. hatte eine Affäre mit einer Regensburger Handwerkstochter, Barbara Blumberg. Auch sehr spannend, würde ich gerne ausführen. Sehr interessant, die ganze Geschichte um diese Affäre auch drumherum. Und sie hatte einen Sohn, diesen Don Juan de Austria, ja, der auch so ein bisschen in Konkurrenz zu natürlich Philipp II. Stand. Und da gab es auch immer wieder so ein bisschen Konflikte, aber trotzdem wurde Don Juan de Austria damit beauftragt, diese Truppe sozusagen gegen die Osmanen anzuführen. Das hat er auch gemacht und er hatte einen ganz besonderen Trick, weil man muss sagen, die Osmanen waren weit überlegen. Ja, die Flotte war viel, viel größer und es sah eigentlich so aus, ob sie das gar nicht gewinnen können. Und man hat sich in der Meerenge von Lepanto getroffen, das war bei Griechenland. Und was Juan gemacht hat, er hat seinen Sklaven, weil, ihr müsst euch vorstellen, das waren so große Galeeren, also riesengroße Schiffe, wie wurden die angetrieben? Von Ruderern. Das haben Leute nicht freiwillig gemacht, sondern das waren auch Sklaven, auch meistens.
Und Gefangene.
Gefangene, genau, die da an der festgekettet waren, an dieser Ruderbank. Die wurden halt mit Peitschenhieben angetrieben. Es herrscht natürlich viel Krankheit. Es waren unglaublich schlechte Lebensbedingungen, die Menschen hatten, die da gefangen waren. Wenn man krank war, wurde man einfach über Bord geworfen und das war es dann auch. Also viele haben diesen Ort nicht mehr lebend verlassen. Was er aber gemacht hat, Juan hat gesagt, wenn ihr für uns kämpft, ich verspreche euch die Freiheit.
Mhm.
So, und das weckt natürlich den Kampfesgeist in einem Menschen, wenn er die Möglichkeit hat, dann freizukommen. Und so war es dann auch. Die Schlacht ging ungefähr so 2 Stunden sogar nur. Man muss sich vorstellen, es gab mehrere Kilometer lang standen sich die Schiffe gegenüber. Und dann ist man da sozusagen gegeneinander vorgegangen und ist dann auf das andere Schiff raus, hat miteinander gekämpft. Und Cervantes war ganz doll dabei, an vorderster Front in dieser Schlacht. Und es wurde auch besonders hervorgehoben, was für ein Mut Cervantes hatte. Er war wohl krank, wahrscheinlich im Fieber, vielleicht Malaria, wer weiß. Und man hat ihm auch gesagt, nee, du bleib mal im Schiff oder kämpf mal nicht. Und er hat gesagt, nein, und wenn ich schon mal hier bin, dann möchte ich auch kämpfen und hat dann wohl heldenhaft gekämpft, sagt man. Hat aber auch einige Blessuren davon getragen, die ihn auch ein Leben lang begleitet haben. Er hat 3 Schusswunden erfahren, 2 in die Brust und 1 in die linke Hand, die dann auch gelähmt war. Also er konnte seine linke Hand sein Leben lang nicht mehr benutzen. Und daher erhielt er den Beinamen El Manco de Lepanto, also der Einhändige von Lepanto. Und er war auch sehr, sehr stolz auf seine Narben oder seine bleibenden Verletzungen. Ja, also er hatte schon, als dass er Teil dessen war, dieser Schlacht, die dann auch noch gewonnen wurde, ja, was keiner gedacht hatte. Das war etwas, wo Cervantes damit auch sehr stolz in seinem Leben mit diesem Erfahrung umherging. Ja. Und er war dann noch ein bisschen aktiv in der Marine. Dann wollte er aber langsam wieder zurück nach Spanien. Und hatte im Koffer auch ein Empfehlungsschreiben von Don Juan de Austria. Ja, dass er heldenhaft gekämpft hat und dass er da die Möglichkeit hat, irgendwie noch einen guten Job zu finden in Spanien. Und er ist mit seinem Bruder zusammen, Rodriguez hieß er, genau, war er auf diesem Schiff, auf die Heimreise und wollte jetzt, wie gesagt, ein neues Leben beginnen. Aber, und dann passierte das einen zweiten großen Moment oder wichtigen Moment in seinem Leben. Weil ihm jetzt genau das passiert, was vielen anderen schon vorher geschehen ist. Er wurde nämlich als Sklave nach Alger verschleppt. Und zwar, weil sein Schiff von algerischen Korsaren angegriffen wurde. Es gab einen Kampf, viele sind gestorben. Er hat versucht, sich zu verteidigen. Und er wurde aber dann als Sklave nach Alger mitgenommen. Ja. Schade, er wollte ja, wie gesagt, eigentlich jetzt ein neues Leben aufbauen. War gerade mal 28 Jahre und es war damals so, es hat mir schon gesagt, es gab viel, war ganz oft, dass man gegenseitig verschleppt hat, dass es Versklavungen gab, Raubzüge und in Alger lebten damals ungefähr 25.000 christliche Gefangene. Und Gefangene, wenn die dann ankamen, wurden in 2 Kategorien geteilt. Einmal die, wo man dachte, naja, den können wir nur als Arbeitskraft einsetzen, der ist arm, für den können wir kein gutes Lösegeld bekommen, der kam entweder gleich auf so eine Galeere als Sklave oder wurde nach Konstantinopel verschleppt und kam auch eigentlich nie wieder zurück. Und dann gab es die, wo man sich erhofft hat, auch daraus Profit schlagen zu können, dass man sie als Sklave nimmt. Und zwar, dass man dann halt Geld erpressen konnte. Und dazu gehörte auch Cervantes und sein Bruder, weil er hatte ja dieses Empfehlungsschreiben. Ja, und da dachte man, okay, hier ist so von Juan de Austria, ist hier so ein Empfehlungsschreiben, ach, den lassen wir mal auf jeden Fall hier, den behandeln wir auch mal ganz gut, weil der kann uns noch nützlich sein. Und man muss sich auch nicht vorstellen, dass Cervantes und sein Bruder da die ganze Zeit in so einem Kerker gesessen haben. Nein, die konnten sich auch relativ frei bewegen dort. Ja, die hatten irgendwie so eine Kette als Zeichen, dass sie versklavt waren, dass sie Gefangene waren. Und sonst war klar, okay, der steht sozusagen zum Freikauf und da wartet man nur auf die Lösesumme. Und es wird auch von Cervantes gesagt, dass er sehr mutig auch in der Zeit war, dass er mehrere Fluchtversuche geplant hat. Und als man das dann immer entdeckt hat, hat er sich auch immer als Schuldiger bekannt, ich war das, ich habe alle anderen angestiftet. Aber ihm ist komischerweise nie was passiert. Wahrscheinlich, weil man immer hoffte, ach, durch den kriegen wir noch so ein bisschen Geld. Und als dann Geld auch von seiner Familie, die haben das natürlich erfahren, dass die beiden Brüder da entführt waren, hat man dann auch Lösegeld aufgetrieben, aber es war zu wenig, um beide zu befreien. Und dann hat Miguel auch gesagt, komm, mein Bruder, der soll als erstes nach Hause fahren und ich komme dann später noch dazu. Und ja, und dann irgendwann haben es aber auch seine Familie geschafft, ihnen dann auch das entsprechende Lösegeld, auch mit dem Hilfe des Trinitarierordens zusammen, haben sie das Lösegeld aufgetrieben und er konnte dann nach 5 Jahren endlich wieder nach Hause kommen. Und das waren sozusagen zwei, also einmal diese große Schlacht und dann auch diese Gefangennahme, die ihm sehr im Leben geprägt haben und auch gezeigt haben, was für ein abenteuerreiches Leben er hatte.
Und wir haben gesagt, also den ersten Teil von Don Quixote hat er 1605 veröffentlicht. Und wann hat er angefangen, den Roman zu schreiben?
Also er kam 1580 zurück und hat sich dann, also nach Spanien zurück, und hat dann angefangen, sich ein bisschen der Schriftstellerei zu widmen. Also erstmal so mit Theaterstücken und dann auch einen Roman. Dann war er noch als Staatsdiener tätig ein wenig und hat dann, kam auch, weil das alles nicht so gut ging, er musste Steuern eintreiben und hat da aber auf den Falschen gesetzt. Auf jeden Fall ist dann Geld verloren gegangen und er kam dann auch ins Gefängnis. Und man sagt, das ist dann nicht gesichert, aber man sagt, dass ihm die Idee kam und dass er auch schon erstmal angefangen hat zu schreiben, als er im Gefängnis war. Das war so 1997 drum ungefähr. 1597 hat er angefangen, die Idee von Don Quixote zu entwickeln und auch schon angefangen zu schreiben, also während dieses Gefängnisaufenthaltes.
Ja.
Und dann 1605 hat er, es ist, muss ja auch sagen, ich weiß nicht, wer von euch Don Quixote schon gelesen hat, aber das ist ja auch wirklich ein sehr dicker Roman. Ja, das sind jetzt nicht, ja. Also da kriegt man erstmal, also es gibt ja so Menschen, wenn die dicke Bücher sehen, sagen, oh mein Gott, ja, dann gibt es andere, die stürzen sich drauf und ein Roman oder ein Buch kann gar nicht lang genug sein. Aber das ist schon, der erste Teil hat ja gut, also in der Ausgabe, die ich habe, hat gut 700 Seiten, ja, mit noch Anmerkungen, wenn man die auch noch gerne intensiv durchlesen will, ist man dann schon auch bei 900 Seiten.
Ja, für die Zeit eigentlich normal.
Normal. Und der zweite Teil genauso. Ja, genau. Also das hat er da geschrieben und 1605 wurde das dann auch veröffentlicht.
Der erste Teil.
Nachdem man aber, man musste ja damals, konnte man nicht einfach irgendwas veröffentlichen, weil es gab die sogenannten Zensoren. Also es wurde ganz genau geschaut, was veröffentlichtest du da? Und da musste man dann sozusagen eine Genehmigung bekommen, die hat dann für 10 Jahre gehalten, dass man dieses Buch veröffentlichen kann. Und das hat Cervantes auch geschafft. Er hat diese Genehmigung bekommen und konnte dann auch veröffentlichen. Genau. Und damals war es noch so, wenn man ein Buch gekauft hat, war das so, dass man dann selber das beim, also man bekam lose Seiten und musste das dann erstmal selber binden lassen als Käufer. Und dann konnte man dieses Buch dann mitnehmen. Und es war tatsächlich auch ein voller Erfolg. Und ich glaube, jetzt können wir auch so langsam mal...
Von Anfang an, ne?
Ja, auf jeden Fall. Die Leser, als ob man nur drauf gewartet hatte. Und es wurde auch sehr schnell auch schon in anderen Ländern übersetzt.
Ja, das stimmt.
Ne? Ja, also es gab schon nach einer kurzen Zeit 10 Auflagen von diesem Buch.
Und was ist die Geschichte? So ganz kurz.
Die Geschichte ist... Wir haben einen durch die Vielzahl an Ritterbüchern, die ein armer Adliger gelesen hat, ist er verrückt.
Wahnsinnig geworden.
Wahnsinnig, ne? Geworden, genau. Also wir haben einen Adligen mit dem Namen Alonso Quijano. Und Alonso Quijano war vielleicht ein bisschen langweilig. Er war auch ein sogenannter Hidalgo.
Ein Caballero,
genau. Und er hat zu viel Ritterromane gelesen.
Mhm.
Und wurde darüber verrückt.
Genau.
Das ist eigentlich, glaube ich, kurz zusammengefasst. Und er begibt sich dann auf die Reise, natürlich, weil er sucht Abenteuer und er will, er will Unrecht vertreiben, Unterdrückte verteidigen und er will Jungfrauen retten. Also das, was so Ritter so machen, ja,
genau.
Das hat er sich vorgenommen, doch jetzt zu tun. Und das aber nicht alleine, sondern mit einem Knappen. Und das war ein Bauer aus seinem Dorf, nämlich Sancho Panza. Und die beiden begeben sich jetzt auf ihre abenteuerliche Reise. Das ist so der Ausgangspunkt, würde ich sagen.
Genau. Und eigentlich, die gehen von einem Abenteuer
ins nächste. Und ein davon ist diese berühmte Windmühlensache.
Genau. Und immer noch heute sagen wir, also willst du wirklich mit den Windmühlen kämpfen?
Genau. Ein Kampf gegen Windmühlen, was heißt, das ist sozusagen ein Kampf, den man gar nicht gewinnen kann.
Gewinnen kann, genau.
Und so ist es auch. Also er hat diese Abenteuer, er kämpft gegen Windmühlen, die er für Riesen hält. Er geht dann in eine einfache Herberge, die hält er für eine Burg oder ein Schloss, lässt sich dann da von dem Wirt zum Ritter schlagen. Er imaginiert eine riesengroße Schlacht, aber das sind nur Hammelherden, die irgendwie da durch die Mancha, durch diese Provinz da rennen. Oder er nimmt einem Barbier sein Rasierbecken ab, weil er das für den Helm des Mambrin hält. Mambrin war so ein maurischer König und es war so ein vergoldeter Helm, der irgendwie Unverwundbarkeit dem Träger geben konnte. Und das hat er ihm dann auch abgenommen. Und das Interessante ist, diese ganzen Episoden enden damit, dass die beiden kräftig verprügelt werden.
Genau, ja. Und trotzdem, eben, man liest das, als ob das ein der spannendsten Romanen der Welt ist. Man liest das gerne, man wird total und komplett hineingesaugt in den Roman und man lacht auch so richtig, Tränen lacht man eben. Und man kann aber auch die, also man kann auch den Schmerz spüren und auch sehr traurig werden, weil man erkennt manche Situationen, die eigentlich auch jeder von uns in der modernen Zeit erlebt und erlebt hat.
Und wie du schon sagst, es ist halt extrem interessant zu lesen. Es ist sehr kurzweilig und das ist ja, ich finde, es gibt immer so zwei Arten von Klassikern. Es gibt so Klassiker, die sind auch einfach schwer zu lesen. Da weiß man, okay, ist ein Klassiker. Das sollte ich jetzt mal lesen. Das gehört irgendwie zu meiner literarischen Bildung dazu. Ich denke zum Beispiel an Faust 2 oder selbst James Joyce. Ja, Lucy und alles. Also es gibt schon so Sachen, wo ich denke, hart zu lesen. Ja, aber gehört irgendwie dazu. Quält man sich vielleicht auch manchmal ein bisschen durch. Man kämpft sich durch, man weiß um die Bedeutung und sagt, okay, das muss ich jetzt irgendwie mal für meine gute Bildung gelesen haben. Und manche sind auch schlau und sagen einfach, nee, muss ich nicht machen. Es ist vielleicht manchmal doch der bessere Weg. Und dann gibt es aber wirklich Klassiker, die liest man mit so einem Vergnügen und kann gar nicht glauben, dass das ein Roman ist, der ja Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts geschrieben wurde. Genau. Und genau so ein Roman ist das, vor allem der erste Teil.
Und von Seite zu Seite staunt man.
Ja.
Und das ist, du hast gesagt, Big Five. Und diese Big Five sind eigentlich immer noch heute eine spannende Lektüre.
Ja.
Und da kämpft man sich nicht durch. Das ist genauso, wie wenn man Shakespeare liest.
Ja.
Also Shakespeare ist auch, jeder Augenblick unseres Lebens kann man mit Shakespeares Versen wiedergeben, beziehungsweise, und so ähnlich ist das auch bei Cervantes, wobei natürlich Don Quixote ist keine tragische Figur, einerseits.
Na, das
andererseits schon.
Ja, andererseits schon, genau.
Und je nachdem eigentlich, was für eine Perspektive man in dem Roman einnimmt, ob man ihn eigentlich aus Blickwinkel eines normalen Bauer in dieser Zeit sieht, ein wahnsinnig gewordener arme Adlige, der da durch die Gegend läuft mit seinem dämlichen Knappen und sich auch große Schlachten ausdenkt und seine Dulcinea überall liebt.
Genau, Dulcinea ist seine, müssen wir vielleicht noch erklären, wer war Dulcinea?
Dulcinea ist seine Frau, seine Dame, das ist eben also die geliebte Dame aus dem Mittelalter eigentlich. Wir kennen das aus der mittelalterlichen Literatur.
Die er aber noch nie wirklich gesehen hat.
Genau, die hatte er nicht gesehen, die braucht auch er nicht zu sehen. Also das ist wie bei Dante und Beatrice, einmal gesehen und oder nicht gesehen, nur ausgedacht. Und er hat sich so eine Dame ausgedacht. Und das ist wirklich, vor allem diese spannende Lektüre ist etwas, natürlich, wenn man in der Lage ist, den Roman in Original zu lesen, ist das doppelt so spannend und schön und eigentlich wichtig. Aber wir lesen das in einer, du hast gesagt, die neue Übersetzung ist
genau,
sehr gut.
Genau, von 2008 ist die, also von Susanne Lange. Sie hat den Don Quixote neu übersetzt und das ist wirklich ganz toll. Also auch, was man da gerade in Anmerkungen nochmal, um die Sache wirklich, auch die einzelnen Sachen besser zu verstehen. Also eine ganz, ganz großartige Ausgabe, die ich nur jedem empfehlen kann.
Genau, und da sieht man, wie wichtig eigentlich die Arbeit der Übersetzer ist. Wir neigen dazu, besonders jetzt im Zeitalter der KI, künstliche Intelligenz, man kann alles übersetzen und sowas. Man denkt, oh, das ist der Beruf, den eigentlich man vergessen kann. Außerdem, es ist ein sehr anstrengender und sehr sehr langwierige Arbeit. Aber man sieht, wenn so ein kapitales Werk eben übersetzt wird, was wir wissen können.
Ja.
Und auch Selbstbegabung man für so eine Übersetzung braucht. Also ich immer Hut ab, Chapeau.
Ja. Nee, wirklich ganz, ganz, ganz toll.
Ja.
Und genau, wir haben schon so ein bisschen über Don Quixote, wir haben noch nicht so viel über Sancho gesagt, Sancho Panza. Weil ich finde, das Interessante bei den beiden ist ja auch, also weil wie gesagt, ein Bauer, der eigentlich, dem man eher sagt, er hat einen eher gesunderen Menschenverstand, also eher bodenständig, auf jeden Fall bodenständiger als sein Herr. Trotzdem auch mal schon ein bisschen naiv, klein, dicklich, auch ein bisschen ängstlich. Also den Mut, den sein Herr beweist, da steht ihm im Einigen nah. Also immer auf seinem Esel, sein Grauohr, den er auch wirklich sehr mag. Also wo er auch mal Angst um ihn hat, wenn man will, dass sich gut um ihn gekümmert wird auch. Und das Besondere an den beiden ist, er lässt auch seinen Herrn wirklich nie im Stich. Egal, was der Verrücktes vorhat, Sancho Panza ist immer an seiner Seite. Und ich musste, als ich die beiden so gelesen habe oder als ich deren Weg gelesen habe gemeinsam, musste ich so denken an diese typischen Paare, die es so gibt in der Literatur oder in der Kulturgeschichte, wie Watson und Sherlock Holmes, Faust und Mephisto, Mickey und Goofy sogar, ja, Batman
aber
und Robin.
Aber auch Pat und Patachon.
Alle, ja, also es ist so, das fand ich, das muss ich sagen, das ist so der Ursprung dessen so ein bisschen. Ja?
Stanley und Olio.
Also wirklich diese zwei
Kontraste,
genau. Die sich aber immer mehr annähern auch. Ja, also man, das ist ja auch interessant an diesem Roman, die entwickeln sich ja auch beide trotzdem, die Figuren.
Das ist das. Und das ist das Besondere an diesem Roman. Und deswegen sagen wir auch, dass mit Cervantes eigentlich moderner Roman etabliert wird.
Woran wurde das festgemacht? Also was macht es zu diesem modernen Roman?
Naja, das ist, also erstens, Don Quixote ist eigentlich eine Parodie. Und es ist schon genial und interessant, dass der erste moderne Roman zugleich auch Parodie des Ritterromans ist. Und ich glaube, das ist immer so in der Geschichte der Literatur, dass eigentlich eine neue Phase, eine neue Form, ein neues Zeitalter mit der mehr oder weniger Vernichtung bzw. Parodierung der vorherigen Zeit beginnen muss.
Also war er der Henker des Ritterromans?
Ja, könnte man sagen, ne? Und Ritterroman hat wirklich sehr lange gedauert, ne? Also die ganze Zeit von Mittelalter ist ausgefüllt von Ritterromanen, ne? Und die Form kennen wir. Du hast sie auch schon beschrieben. Wir haben einen Ritter, der eigentlich in die Welt geht und das Böse bekämpfen will, ob diese Böse irgendwie wie eine Drache ist oder, also ist, Böse hat unterschiedliche Gestalten. Das ist so ähnlich wie heute eben, ja, Lord of the Ring und diese ganze neue Fantasy, Form beginnt, fußt eigentlich auf Ideen von Ritterromanen, ne? König Artus und Ritter des Runden Tafels und Merlin und so ein bisschen, da ist auch sehr viel Magie im Spiel und natürlich immer wieder eine Dame, eine Frau, die eigentlich ja Abbild der Jungfrau Maria ist, ne? So eine keusche, sehr schöne Dame angeblich, die ihn durch diese ganze Kämpfe leitet und ihr Antlitz und ihre Vision in Ritters Kopf oder in seinen Träumen, sie ist Retterin und Leiterin. So. Also die kennen wir. Und dann gibt es auch im Mittelalter sogenannte pikareske Romane, Schelmenromane, die wir auch kennen, auch aus der deutschen Literatur, Till Eulenspiegel. Ne? Und das ist, also diese Novella picaresca ist auch etwas, was sehr interessant, das ist schon so eine negative oder nicht negative, sondern schon ein Kontrast zu Ritterromanen. Und jetzt würde Bachtin sagen, das ist eigentlich etwas so, wie man niedrige Literatur nennen würde. Literatur, die eigentlich im Volksmund entsteht. Ne? Mhm. Nicht auf dem Hof, nicht diese große offizielle, sondern eh auf der Straße und in kleinen Boudoiren des normalen Lebens. So. Und natürlich auch diese Schäfer-Romane. Ne? Die Schäfer-Romane kennen wir eigentlich. Oder das ist die Idylle. Mhm. Ne? Und die gab es auch noch in der antiken Griechenland. Ne? Das kennen wir. Das ist diese Naturpoesie, ne? Poesie der absoluten Idylle. Das sind immer so Arkadien, Welten, die es in der Realität nicht gibt. Und dann eben Leben in der Natur mit Tieren, ein Leben, das man sich vielleicht wünscht oder das erträumt wird, aber wo es keine Reiche und Arme gibt, sondern Menschen leben mit der Natur zusammen, Schäfer, ne? Und die Geschichte dieser Romane ist immer irgendeine Liebe. Das ist Midsummer Night Dream, ne? Bei Shakespeare, das ist das. Ne? Das sind diese Geschichten, die man sich sehr gerne damals und immer noch heute eigentlich. Alle diese Romane waren gern gelesen und waren sehr populär. Und jetzt kommt eben Cervantes, so salopp gesagt, und schreibt einen Roman, der eigentlich alle diese Formen parodiert.
Und der haut das alles zusammen?
Ja, mehr oder weniger. Mhm. Aber zugleich eben mit dieser Parodie entsteht eigentlich ein Roman, den wir ruhig, es ist ein moderner Roman, warum? Weil es keine einzelne Wahrheit gibt. Mhm. In Ritterromanen, Wahrheit bekundet eben der Ritter. Und der ist Inhaber der Wahrheit. Das heißt, er sagt dir, was gut und böse ist. Er sagt dir, was ein gut geführtes Leben ist. Er sagt dir alles. Das ist eine Wahrheit. Und bei Cervantes eigentlich sofort hast du eigentlich mehrere Stimmen. Du hast Perspektiven von unterschiedlichen Figuren. Einmal hast du natürlich Don Quixote und seine wahnsinnige Blick auf die Welt. Dann hast du Sancho Panza und sein Blick auf die Welt. Und dann hast du die zahlreichen Nebenfiguren.
Gerade im ersten Teil.
Genau, ja. Die sich eben zu Wort melden. Ja. Und das heißt, es gibt nicht mehr eine Wahrheit, sondern es gibt polyphone Stimmen. Und deswegen nennen wir das auch immer noch heute einen polyphonen Roman, einen mehrstimmigen Roman eigentlich, wo der Leser selbst eben in dieser Gewusel von unterschiedlichen Lebenskonzepten und Ideen und Meinungen hineintritt und eigentlich sich selbst eben ein Bild macht oder ausmacht. Und deswegen sagen wir nicht nur, dass das ein polyphoner Roman ist, sondern das ist ein Dialogroman, also ein dialogischer Roman. Warum? Weil dieser Text ist eigentlich im Dialog mit Leser. Hm. Es ist nicht ein Roman in Form eines Bibel, ne? Ich sage dir jetzt, was eigentlich du zu denken hast, sondern tritt in Dialog mit dir.
Ja. Ne?
Und das ist sehr spannend als Form. Ne? Das ist, und es ist spannend, was diese Form mit sich mitbringt.
Und das lässt ja dann auch viele Bedeutungen zu oder viele Interpretationen dann auch zu.
Ja.
Dass das so.
Ja, ja. Sehr viel.
Die verschiedenen Perspektiven auch. Ja.
Öffnet Text an allen Seiten. Ne? Und das ist etwas, was, also außerdem weißt du zum ersten Mal, die Hauptfiguren in einem Roman entwickeln sich.
Ja. Ne? Genau.
Also selbst Don Quixote, obwohl wahnsinnig, er entwickelt sich.
Ja.
Er verändert sich. Ne? Er kommt in Widerspruch mit sich selbst und merkt das.
Ja. Ne? Genau, im ersten Teil ist ja noch alles, was nicht so in sein Bild passt und alles, was ihm eigentlich seine Verrücktheit offenbart, erklärt er damit Zauberei.
Ja.
Das ist
ja
alles Verzauberung, deswegen passiert das jetzt. Ja, oder ob es die Weinschläuche sind, die er dann abschlägt und dann das hat er dann imaginiert, er kämpft, das ist alles Blut, was um ihn herum ist. Also er versucht auch, wenn man ihm erklärt, nee, du, so und so ist das, das ist hier die Realität und das andere ist nur in deinem Kopf. Er erklärt sich das immer mit irgendwelchen, genau, Zaubereien.
Ja, aber am Ende
nicht mehr.
Nicht mehr. Das heißt, er sieht immer mehr und mehr, was sein Blick auf die Welt ist und was die Realität ist. Und diese letzte Szene, also wo unser Hidalgo stirbt oder unser Ritter stirbt, genau, ist eigentlich sehr traurig und wirklich sehr ernst und sehr ehrlich von Cervantes Seite geschrieben. Eigentlich unser Don Quixote muss feststellen, dass die Realität ganz anders ist als seine gewünschte Ritterwelt und dass Dulcinea keine Dame ist. Und das ist etwas, was wirklich eigenartig ist. Außerdem ist, ich meine, diese Konfrontation zwischen Realismus und Vorstellung, ne? Also Alltag und das, was Don Quixote in seinen Kopf pflegt, also Gasthäuser statt Zauberschlösse, ne? Das bringt eben Cervantes oder Bauern und Wirte statt Ritter und ne, Feinde oder materielle Armut, Körperlichkeit, ganz wichtig. Mhm. Ne? Körperlichkeit ist eigentlich das, was Cervantes bringt. Also beide Helden des Romans sind sehr körperlich. Vor allem eben Sancho Panza, ne? Also die sind körperlich. Und dann auch Gewalt, wie du sagtest, eben, die werden immer zum Schluss verprügelt.
Ja,
ne? Ja, das ist diese. Und dann gibt es noch eine Sache, wenn ich noch dazu sagen.
Natürlich.
Warum dieser Roman eben so, warum sagen wir, mit Don Quixote beginnt moderner Roman, das ist Metafiktion und Selbstreflexion. Also das bringt er eigentlich, weil Cervantes thematisiert zum Beispiel Autorenschaft.
Ja.
Alleine dadurch, dass er sagt, also das ist nicht mein Werk, sondern diesen Schrift habe ich gefunden beim, ne?
Genau, es gibt so einen Erzähler, es ist kein Allwissenerzähler, es gibt den sogenannten Sidi Hamed Benengeli, so, also ein maurischer Schriftsteller und das sei jetzt auch nur so die Übersetzung.
Genau, des und der Ganzen. Bringt das auch, Übersetzung noch, das dazu, ne?
Genau, also das stellt auch immer so ein bisschen die Authentizität der Quelle so in Frage.
Genau, ja? Und Textüberlieferung, das ist auch, das thematisiert er eigentlich alles, ne? Und Einfluss von Literatur auf das Leben, das thematisiert er auch. Das heißt also, er reflektiert eigentlich Wirkung des Lebens auf Roman und umgekehrt. Ne? Und das ist diese Meta-Ebene, die auf einmal eben ganz sichtbar wird. Und das ist interessant, das muss ich auch noch. Also der Name der Rose von Umberto Eco beginnt auch so. Ne? Schriften von Saragossa, von Jan Potocki beginnen auch so. Also dieser Topos, diese Idee oder Anfang eines Romans mit der Erklärung, das habe ich nicht geschrieben, sondern diese Schrift habe ich gefunden.
Ja.
oder es wurde mir übergeben. Ne? Also das ist etwas, was sehr, sehr, als Motiv auch bis heute auffindbar ist.
Und es ist ja vor allem im zweiten Teil bei Ihnen, kommt das noch mehr zur Sprache oder wird das noch mehr gezeigt? Also es war ja so, der erste Teil endet ja damit, dass Don Quixote und Sancho Panza dann nach Hause fahren, sehr zur Beruhigung des Pfarrers der Stadt und der Barbier der Stadt. Die haben sich alle mal ein bisschen gekümmert, um Sorgen gemacht und haben versucht, ihn immer dazu hinzubringen, doch wieder zurückzukommen. Das haben sie dann auch geschafft, gemeinsam mit anderen Gefährten, die sie da auf ihrer Reise getroffen haben. Und auch die Nichte und die Haushälterin von Don Quixote sind sehr glücklich, dass er wieder da ist. Und im zweiten Teil brechen sie ja erneut auf einer Reise auf. Und es ist aber ganz interessant, weil es war mal 10 Jahre lagen ja zwischen dem ersten und zweiten, der Veröffentlichung des zweiten Teils. Und inzwischen, und das war damals wo auch gang und gäbe, hat sich ein weiterer Autor doch dessen bemächtigt und hat einfach einen zweiten Teil geschrieben. Ja, das war Avalaneda hieß der Herr, war aber wohl auch nur ein Pseudonym. Man munkelt so ein bisschen, wer das wirklich war, wer das geschrieben hat. Man sagt, dass Cervantes es wohl wusste, aber den Namen nicht nennen wollte, weil er ihm gar nicht diese Berühmtheit geben wollte. So auch sehr schlau. Und tatsächlich, und das fand ich so interessant, im zweiten Teil, der schon ein bisschen trauriger ist, muss ich sagen. So, was du schon angedeutet hast, Don Quixote merkt so langsam, dass so sein Wahn oder das, was er sich vorstellt, doch mit der Realität nicht so übereinkommt und ist dann auch von einer gewissen, wie gesagt, Traurigkeit getragen. Und interessant ist, dass dieser zweite gefälschte Roman sozusagen, der zweite Teil, dass der auch thematisiert wird von Cervantes. Und zwar dahingehend, dass Figuren, die in diesem, ich sag mal jetzt falschen Don Quixote aufgetreten sind, jetzt in dem richtigen auftreten, also die er da auftreten lässt und Don Quixote und Sancho Panza treffen lässt und der dann feststellt, diese Figur, ach so, ihr seid die Richtigen. Ja, die vorher, da wo ich da vorher drin war in dem Werk, das waren ja nicht die Richtigen.
Also genial,
faszinierend. Und das Spannende ist erst, dass sich selbst Sancho Panza und Don Quixote sind sich bewusst über ihre Existenz auch als literarische Figur. Die thematisieren das ja auch. Ja, da gab es ja mal ein Werk über uns und wir sind jetzt überall bekannt. Und genau das beschreibt auch diesen, charakterisiert auch den Weg, den sie im zweiten Teil haben, weil sie sind jetzt bekannt. Das unterscheidet sie vom ersten Teil, weil überall, wo sie hinkommen, ach, du bist Don Quixote und Sancho, ich habe doch von dir gelesen. Ja. Und sie treiben auch, und das ist dieses Traurige daran.
Aber das ist diese Meta-Ebene.
Genau.
Das ist dieser, also Autor trifft, tritt zurück,
ja.
Ne? Und da entstehen so viele unterschiedliche Stimmen, ja. Ne? So auf einmal. Ne? Und nicht nur das, da gibt es auch eine ganz klare Gattungssynthese. Das ist nicht mehr nur eben Parodie eines Ritterromans, ja. Sondern das ist zugleich ein Essay und auch Teile, die wirklich nur als philosophische Traktate zu verstehen sind. Und dann gibt es auch natürlich Schelmenroman und Novelle und auch Theaterdialoge.
Das kommt alles, ne? ja.
Das kommt alles ne? So richtig.
Ja.
Und es ist spannend.
Es ist spannend und wie gesagt, was auch genau im zweiten Teil noch, was ich noch sagen wollte, also er trifft dann wirklich auch Menschen, die sich über ihn lustig machen. Er trifft dann zum Beispiel so ein Herzogpaar, bei dem die beiden noch eine Zeit lang leben dürfen und die inszenieren dann irgendwelche Rollenspiele und fangen dann an, da irgendwas, irgendwelche, weiß ich nicht, Riesen oder Zauberer, die dann herkommen und Don Quixote spielt dann halt mit. Er weiß aber nicht, dass er diese Rolle spielt und es wird alles inszeniert und letztendlich macht sich dieses Herzogpaar auch nur über ihn lustig, ja.
Ja.
Also, oder dann eine andere Szene ist, und zwar hatte ja Don Quixote Sancho Panza immer versprochen, schon im ersten Teil, wenn du hier mein treuer Diener bist, dann verspreche ich dir ein Eiland, also eine Insel, die du dann beherrschen kannst oder die du regieren kannst. Und genau im zweiten Teil wird das auch aufgenommen und was das Herzogpaar macht, die wohl sehr reich sind, die sagen, okay, Sancho Panza, du kannst jetzt Gouverneur werden oder Gubernator, wie das damals hieß, Gouverneur in dieser Stadtgemeinschaft werden, ja. Und dann gibt ihm, und das ist auch ein ganz schöner Moment, Don Quixote sorgt sich auch ein bisschen um Sancho Panza und gibt ihm auch gute Ratschläge mit. Und das ist wirklich so brillant auch beschrieben und so, da ist kein Wahn mehr. Auf einmal ist Don Quixote nicht wahnwitzig oder irgendwie, nein, er hat ganz klar, er kümmert sich, er hat ganz klare Vorstellungen, fast schon philosophisch, was er schreibt, was ist gutes Regieren und gibt dann seinem Knappen diese Empfehlung mit, die der dann auch sehr gut umsetzt, muss
genau,
man sagen.
Genau, und da sieht man auch, wie durch diese Versprechungen, also verschiedene Motivationsfäden gibt es da, wie die Figuren sich dann auch psychisch verändern, ne? Und dann zeigen auch unterschiedliche so Seiten ihrer Persönlichkeit, und die kommen eigentlich in unterschiedliche Situationen, ja, wo auf einmal ein bis dahin ein bisschen dümmlicher Sancho Panza Ehrgeiz entwickelt, ja, und Ambitionen und auch zum Teil auch so geldgeil wird und träumt von also verschiedenen Sachen, die er als ein armer Bauer auch vielleicht haben kann. Ja. Ne? Also es ist so fein gestrickt. Ne?
Erinnerst du dich noch, warum er aufhört? Er ist ja sehr erfolgreich da als Gouverneur. Erinnerst du dich noch, warum er dann nicht mehr
das macht?
Ja, weil er hat festgestellt, man kriegt doch sehr wenig zu essen, man hat viel zu viel zu tun, und das ist ihm doch zu viel, weil das Essen ist ihm doch trotz allem sehr, sehr wichtig. Genau. Und deswegen geht er dann wieder zurück zu seinem Herrn.
Ja, und das ist auch, es gibt tausend Sachen, die man noch eben über
zu viele.
Zu viele, genau. Also,
ich merke das auch.
Diese zwei Weltdeutungen zwischen Don Quixote und Sancho Panza, dann diese sogenannte Heteroglossie, also die Sprachenvielfalt. Ja. Ne? Wir haben so viele unterschiedliche Sprachen, Ritterrhetorik, dann haben wir bäuerliche Umgangssprache, dann haben wir juristische, kirchliche, volkstümliche Dialogen, dann haben wir
Briefe,
literarische Zitate.
Hat, oh, ganz ne? viel, ja.
Ganz viel und auch also Briefe. Das ist, und auch also wir haben eigentlich einen Autor, das ist Cervantes, ohne Autorität.
Hm.
Ne? Ich erinnere mich auch an Interview von vielen Autoren, die sagen, also dann haben wir die Figuren geschaffen, das ist auch bei Italo Calvino so, und wir machen gar nichts anderes als wir verfolgen sie und lassen sie interagieren. Und das heißt, also ich bin nicht mehr diejenige, die meine Figuren leitet, sondern meine Figuren leiten mich. Und man hat den Eindruck bei Cervantes, dass das genau so ist. Also.
Und er hat ja wirklich diese zwei Figuren auf die Welt losgelassen, muss man sagen. Weil genau. Der Erfolg, den diese Figuren dann hatten, weil die haben sich ja wirklich auch gelöst von ihrem Autor, ja, muss man sagen.
Ja. Ja.
Also es wurde, haben wir schon erwähnt, ganz, ganz großartig aufgenommen in der damaligen Zeit. Es gab zum Beispiel Philipp II. Hat mal gesagt, als er einen lachenden Studenten, also einen übertrieben lachenden Studenten gesehen hat, okay, entweder der ist verrückt oder der liest gerade Don Quixote. Ja, also es war bekannt dafür, dass es ein Roman war, wo viele wirklich, den viele sehr gut aufgenommen haben, wo viele gelacht haben. Und es wurde wirklich als große Satire wahrgenommen. Ja, das hat sich aber auch mit der Zeit dann geändert. Ja,
ja, und also man muss auch sagen, es ist, wir haben gesagt, also es ist eine Parodie.
Ja.
Ne? Aber es ist keine einfache und bloße Parodie. Das muss man schon eben und also betonen, weil Parodie alleine wäre auch monologisch. Ne? Mhm. Und hier natürlich Cervantes verspottet aber nicht die Ritterromane, sondern er dreht das Ganze ad absurdum. Und das ist das, ne, wo jeder sieht, also das ist eigentlich nicht mehr. Er versteht eigentlich Faszination von Don Quixote, ne? Und lässt ihm wirklich letztendlich seine Würde. Hm. Er erniedrigt ihn nicht komplett, sondern er eigentlich entschuldigt ihn immer mit seinen oder durch seinen Wahn. Hm. Und er sagt, er ist ein Wahnsinniger. Also, der hatte auch einen heiligen Schein.
Naja, er hatte die Ideale, die ihn jetzt getrieben haben, das, genau, was er wirklich wollte. Ja, das sind ja ganz humanistische Werte, für die er eigentlich auch eingetreten ist. Ja.
Und er bleibt immer sowohl literarisch als auch moralisch immer ernst.
Ja.
Ne?
Ja.
Also der,
das stimmt.
Das ist das Knoten dabei.
Ja,
ne?
Ja.
Und diese Ambivalenz dieser Figur ist eigentlich, alleine die Ambivalenz ist dialogisch, ne? Oder wir nennen das Dialog.
Und so wurde es ja zum Beispiel von den Romantikern dann, auch gerade in Deutschland, wurde der sehr weniger als Parodie und Satire wahrgenommen, der Don Quixote, sondern da wurde tatsächlich eher in Fokus gestellt, diese Tragödie, ja, die ja. Don Quixote auch erfährt. Ja, also diese, da wurde vielmehr diese Melancholie auch gesehen, die hinter dieser ganzen Geschichte stand. Ja. Und es war natürlich ein ja, und es war so die ideale Inbegriff der romantischen Erzählkunst auch, ja, was Don Quixote da geschaffen hat. Tieck hatte den, glaube ich, auch übersetzt. Den Don Quixote, wenn ich mich recht erinnere. Also es wurde dieses Material, oder der Don Quixote wurde von den Romantikern ja sehr positiv aufgenommen, ja, klar, aber anders klar, interpretiert ja. als zum Beispiel zur Lebzeit von Cervantes noch.
Ja, und ich meine, Don Quixote hat was Karnevaleskes in sich, das spürt man sofort. Ne? Also da ist diese Prinzipien eines Karnevals als Phänomen, nicht jetzt als tatsächliches Geschehen. Und das ist eben Umkehrung von Hierarchien. Ne? Das ist ganz klar, dass hoch und niedrig in einem Zusammenspiel sind und dass Cervantes entthront das Erhabene, aber auf eine sehr menschliche, sehr, sehr, wie soll ich sagen, respektvolle Art und Weise. Ne? Und deswegen ist das nicht pure Parodie. Ne? Und es ist eine Mischung eigentlich aus ernst und lächerlich.
Na, er schafft es ja auch, bestimmte gesellschaftliche Zustände da zu kritisieren, ja, indem er den Menschen halt Wort in den Mund legt, ja, auch wie dem Don Quixote, ja, der ist halt verrückt, der sagt halt verrückte Sachen, ja. Also es war auch ganz spannend, wieso hat es Cervantes auch geschafft, an den Zensoren zum Beispiel vorbeizukommen, ja, indem er den Sachen in den Mund gelegt hat. Aber es ist ein Unterschied, wenn es, ob das ein Verrückter sagt, ja, oder jemand anderes, ja. Also zum Beispiel diese Vertreibung der Morisken damals, das hat er sehr kritisiert und das legt er dann auch einem im Mund, aber andersrum, das wird dann überschwänglich, also mit Enthusiasmus wird das von einem Morisken selbst auch toll, dass die Vertreibung ist, ja, das ist genau richtig, also und das ist so absurd, dass da eigentlich auch Kritik wiederum zu verstehen ist an dieser ganzen politischen Entscheidung, ja, also er hat es ja, ganz schlau tut, ja. Auch solche ja. Kritik da eingewoben und das haben die nicht gesehen.
Ja. Ja. Und nicht verstanden.
Nicht verstanden, ja. Also ein wirklicher, ja, ein toller, interessanter Mensch. Ich frage mich auch manchmal, gut, das ist dann immer so spekulativ, aber wahrscheinlich auch das, was ich eingangs erzählt habe, ein bisschen aus seinem Leben, was er so erlebt hat, das hat ihn auch, ja, geprägt und vielleicht auch zu dem gebracht, dass er den Don Quixote schreiben konnte. Und einige biografische Teile oder seines Lebens bestimmt, sind ja, ja da auch verflochten, ja. Also wir haben da auch einen ehemaligen Sklaven, der da zu Wort kommt im ersten Teil, der berichtet seine Geschichte. Also ganz viel von seinem Leben ist da auch eingeflossen. Und gerade auch als, ich hatte nur kurz erwähnt, er war ja auch Steuereintreiber eine Zeit lang oder hat auch für die zukünftigen Kriege, die dann verloren wurde, ist er zu den Bauern gegangen und hat dann einen Anteil des Getreides eingefordert. Was man dann nutzen wollte zur Versorgung der Soldaten auf den Schiffen. Und da hat er auch die Welt kennengelernt, hat Spanien kennengelernt, ja, hat die Menschen kennengelernt. Und das waren wahrscheinlich alles Sachen, die er aufgesogen hat, plus auch seine leichte humanistische Bildung, die er dann doch genossen hat zu Beginn.
Ja,
und
das dann ist das. Dieses eben, ich wollte gerade sagen, man liest auch in jede Zeile, liest man auch eine erstaunliche Bildung
von
Cervantes und auch der. Nicht nur, dass er das so viel gelesen hatte, sondern er hatte tatsächlich das auch interpretiert, verarbeitet. Und es gibt noch eine Sache, die ich glaube sehr wichtig wäre, wodurch dieser Roman nicht nur eine Geschichte erzählt, sondern auf eine gewisse Art und Weise Geschichte der Literatur eigentlich in sich so verinnerlicht. Das ist, man sieht ganz genau, wie diese niedrige Literatur, die wir auch noch aus der Antike kennen, ne? Wir haben erhabene Literatur, das ist immer Tragödie, und dann haben wir diese niedrige Literatur, das ist immer Komödie. Ne? Und das ist das, was so immer so Aristophanes, also Komödie und dann die große Tragika und auch in altrömischen oder in antike römische Literatur können wir das auch sehr gut eben beobachten und im Mittelalter auch eigentlich, ne, diese niedrige Karnevaleske, also schelmenhafte, ne, lustige, das niedrig ist und eigentlich beschreibt und diese erhabene, höfische. Ne? Und bei Cervantes ist das eine Mischung. Ne? Und deswegen ist das so modern, weil die höfische oder die hohe Literatur, die wir ja immer noch heute haben, ne, diese erhabene Literatur, speist sich eigentlich von der niedrigen Literatur. Ja. Das geht nicht. Und niedrig ist nicht niedrig in der Qualität oder in irgendeiner Wertung, sondern nur, wenn es darum geht, also was eigentlich die niedrigere soziale Schichten produzieren, das würden wir heute vielleicht als Trivialliteratur oder Populärliteratur nennen und eben diese Literatur, die die Preise dann also gewinnt und so. Also das ist eine Mischung, das ist immer so miteinander verwoben und verbunden. Und deswegen ist es auch eigentlich nicht immer angebracht, Literatur auf diese Art und Weise aufzuteilen und zu kritisieren. Ne?
Apropos Preise, es wurde natürlich auch der Don Quixote von großen Schriftstellern immer sehr positiv aufgenommen. Oh, oder ja. Viele haben ihn gelesen. Also zum Beispiel Stendhal hat gesagt, dass die Entdeckung des Buches war der größte Augenblick seines Lebens. Und man sagt, dass das erste Mal, also seine Mutter war wohl von Stendhal gestorben. Und als er dann den Don Quixote gelesen hat, war das zum ersten Mal, dass er wieder lachen konnte. Freud lernte wohl extra Spanisch, um den Don Quixote lesen zu können. Thomas Mann spricht von einem Weltbuch. Dostojewski hat gesagt, von solchen Büchern wird der Menschheit in mehreren Jahrhunderten nur eins geschenkt. William Faulkner hat es jedes Mal einmal pro Jahr gelesen. Also es ist unglaublich, wie er auch aufgenommen wurde. Und apropos Preise, 2002 wurde tatsächlich dieses Buch zum besten Buch der Welt gewählt. Wer hat das gemacht? Also es war jetzt nicht irgendwer, sondern es waren 100 bekannte Schriftsteller, auch viele Nobelpreisträger waren unter ihnen und die haben, wie gesagt, den Don Quixote zum besten Buch der Welt
genau, gewählt. Das ist eigentlich Anfang, könnte man sagen, aber nicht Anfang, also man kann nicht in absoluten Werten sprechen, aber man könnte sagen, das ist ein der wertvollsten Beispiele, wie von modernen Roman. Und wenn man dann diese verschiedenen Spuren verfolgt, also man findet da, und da müssen wir vielleicht auch in zukünftigen Podcasts
immer wieder, du meinst, wir landen am Ende immer wieder bei Sancho Panza und Don Quixote?
Eigentlich schon.
Okay.
Also es hat mich an meine Studienzeit erinnert und das war wahrscheinlich die schönste Zeit meines Lebens, weil ich konnte natürlich jahrelang in Bibliotheken sitzen oder zu Hause in meinem grünen und orangen Zimmer und lesen. Ne? Und da, also ich habe sofort an Henry Fielding gedacht. Ne? Henry Fielding, auch das ist dieser englischer Roman, der Tom Jones geschrieben hat. Ne? Das ist auch so einer, der eigentlich ein Schelm, ne, der durch das Leben geht und unterschiedliche Abenteuer hat und man lacht wirklich ganz viel. Oder natürlich ein der größten für mich ist Laurence Sterne mit seinem Tristram Shandy. Es ist ein absolut hochmoderner Roman, ne, eine Biografie beziehungsweise Autobiografie ohne Leben. Mhm. Er beschreibt seitenweise als er geboren wurde, diesen Moment, diese Entbindung eigentlich seiner Mutter, wobei du seine Mutter überhaupt nicht siehst. Du siehst eine Hebamme, die da herumtaucht. Es ist wahnsinnig spannend und sehr, auch so ein dicker Schinken, Und total lustig, wo einige Seiten ganz schwarz sind, die anderen Seiten sind total leer. Also ein Experiment, ne? Und dieses, also wenn du bei Fielding bist und Tom Jones, dann bist du sofort bei Thomas Mann und Felix Krull. Wenn du bei Thomas Sterne bist und Tristram Shandy, dann bist du sofort bei Joyce und auch Virginia Woolf und dieser Roman von Strombewusstsein, so Roman, ne? Also es sind richtig also Keime der modernen Literatur. Oder letztendlich Denis Diderot. Denis Diderot mit seinem, ich glaube, Jacques der Diener und sein Herrn. Ne? Also, wo er diese Form von Roman benutzt, um seine Philosophie eigentlich auszubreiten. Genau, darzustellen. Und später ganz viele Aufklärer auch diese Form verwenden. Und wenn du wenn du das gelesen hast, dann denkst du sofort, oh, Musil, ne? Also Mann ohne Eigenschaften. Das sind so Formen, die in dieser Zeit angefangen oder motiviert und initiiert durch Cervantes.
Also wenn ich dich so reden höre,
Bombe.
Kriege ich immer ein ganz schlechtes Gewissen, was ich alles noch lesen muss. Das ist, also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt auch bei viel sagt, okay, habe ich schon mal irgendwie gehört, aber kann ich gerade nicht so, ist nicht schlimm, mir geht es meistens auch so, wenn Jelena spricht, ja, also lasst euch davon ja nicht entmutigen, aber das sind, glaube ich, immer ganz tolle Leseempfehlungen auch, aber eine Frage muss ich dir dazu stellen, wie, du hast gesprochen von einem grün-orangenen Zimmer?
Ja, das war mein Zimmer in Belgrad, wo ich eigentlich aufgewachsen und bin und wo ich die schönste eigentlich Stunden meines Literaturlebens
und waren die Wände grün und orange oder
nein, mein Teppich war orange. Ah, okay. Und zwar, ich wollte unbedingt einen orangenen großen Teppich haben und mein Vater hatte auch diese Teppich eben bestellt in einer Fabrik, wurde das wirklich handgeknüpft.
Wow.
Ja, und auch, also Möbel war grün.
Aha, okay.
Ach. Das sind 70er und 80er Jahren, wo das eigentlich alles modern war.
Ja.
Aber wenn jedes Mal, wenn ich mich, das ist so interessant, wenn ich an diese Literatur und klar Geschichte der Literatur denke und alles, dann denke ich an
dann siehst
mein
du dich
Zimmer.
In dem Zimmer. Das ist ja auch schön, das kenne ich auch, wenn man manchmal Bücher hat, die man liest oder ich führe immer so eine ganz nerdige Liste, wo ich mir immer aufschreibe, welche Bücher ich im Jahr lese. Dann gucke ich am Ende zurück, okay, wie viel hast du dieses Jahr geschafft? Also sehr nerdig, ich weiß. Aber das Schöne ist auch, dass ich, wenn man durch diese Liste geht, dann erinnert man sich, dieses Buch habe ich da gelesen, ja, da saß ich gerade im Zug, vielleicht war da irgendwas Blödes gerade auf Arbeit passiert oder, die hast du doch im Urlaub gelesen, und das war vor der, weiß ich was, vor der Aufführung von irgendwas, also man verbindet dann diese Bücher dann auch immer mit ganz speziellen Momenten im Leben, das finde ich immer.
Ja, und am schönsten ist, wenn man ganz viel, also ich habe durch mein Studium auch sehr viel gelesen und auch meine Schulzeit war verbunden mit sehr viel Lesen. Ne? Nein, wir haben quer durch den Beet alles gelesen, was uns unter die Hände kam. Ne? Und wir waren, weil natürlich es gab Kinderliteratur, aber nicht so wie heute. Heute ist die Produktion für Kinder und Jugendliche enorm und ufert heraus.
Es gibt so viel, aber es gibt auch viel Schlechtes. Oder empfinde ich, also ist jetzt sehr subjektiv, aber da gibt es diese große Auswahl und da ist tatsächlich nicht alles Gold.
Es ist wirklich, der also Markt damals haben wir einfach, wir haben Trivialliteratur, das war die Tür eigentlich in die richtige hohe Literatur, ne? Also ich habe alle 16 Bände von Tarzan gelesen.
Oh wow.
Ja, also da gab es diese, oder natürlich dann gab es auch ganz tolle Autoren wie Henryk Sienkiewicz und dadurch, dass ich in so einem Kulturkreis groß geworden bin, wo eigentlich alle sprachliche Richtungen zusammenkamen und da haben auch bulgarische Kinderliteratur. Mein Vetter war verliebt in Jan Bibian. Das ist Elin Pelin, ein bulgarischer Kinderautor, ganz großartig. Und Jan Bibian ist zum Mond geflogen und dort hat. Und es sind so Momente, aber dann kam man zu dieser Literatur und hat eben alles verschlungen. Ich erinnere mich, dass ich Byron irgendwie Manfred gelesen habe und musste ihn original lesen, weil es keine Übersetzung gab. Und ich habe nichts verstanden. Das Einzige, was übrig blieb, war das Gefühl, dass das großartig ist. Und dass das pure Schönheit ist, obwohl man das nicht so also kognitiv alles verarbeitet hat. Aber irgendwie diese meine Literaturseele, tausend Sachen. Ne? Aber wenn man das nach einem gewissen, nach gewisser Zeit bekommt man Blick eigentlich für die große Verbindungen, für große Entwicklungsbögen, ne? Nicht nur in der Literatur. Und das ist das, was eigentlich am spannendsten auch ist. Übergreifend, wie sich das alles entwickelt, okay. Wie die Welt eigentlich und die Kunst und die Zivilisation und ne, so von einem zum anderen streitet, ne, das auch Grenze eines Lebens überschreitet. Aber dieser Blick ist etwas, was einen so ja, glücklich macht.
Das hast du so schön gesagt. Und ich glaube, das ist auch, das passt auch zu dem, was wir so ein bisschen ja hier versuchen, weil wir versuchen ja, genau euch diese Verbindung auch zu geben. Also natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Und in erster Linie natürlich auch, dass ihr dann immer sagt, oh ja, davon will ich noch mehr erfahren. Und das will ich lesen. Also Don Quixote vielleicht gleich, wünscht euch das zum Geburtstag. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lesenswert. Was wir auch noch haben, was ich euch noch empfehlen kann, es gibt eine wunderbare Biografie von Miguel de Cervantes, Ein wildes Leben heißt die, von Uwe Neumer im Beck Verlag und auch noch, die haben wir nur angerissen, und zwar die sogenannten Meistererzählungen, aber das sind eigentlich die exemplarischen Novellen.
Genau.
Und das sind 12 wunderbare Novellen, wo nochmal die ganze Erzählkunst von Cervantes wirklich zum Tragen kommt. Also das sind ganz, ganz, ganz tolle Geschichten, die sich auch viel auf Ereignisse aus seinem Leben beziehen. Ich sag mal, die Feministinnen unter euch müssen sehr, sehr stark sein, weil natürlich damals das Bild der Frau war doch, sagen wir mal, in einem sehr engen Rahmen geführt. Ich erinnere mich gerade an eine Novelle vor allem, da wird eine Frau entführt von jungen Adligen, einer von ihnen vergewaltigt sie dann. Sie ist natürlich entehrt, ist auch noch schwanger, verkriecht sich dann zu Hause, das Kind wird geboren, es wird vorgegeben, das ist irgendein entfernter Verwandter, um den man sich jetzt kümmert, und wie es das Schicksal so will, eines Tages, der Junge ist, weiß ich nicht, 7 Jahre alt ungefähr, wird er von einer Kutsche angefahren, und wer sitzt in der Kutsche? Die Eltern dieses Adligen, der sie vor Jahren vergewaltigt hat, und als die Eltern dann mitbekommen, also sie sehen ihn und gleich ist ihnen klar, da ist irgendeine Verbindung, ja, und dieser schöne Junge, und sie kümmern sich dann zu Hause um ihn, sie lernen die vermeintliche Mutter kennen, aber irgendwas merken sie, da stimmt was nicht, erfahren dann die ganze Wahrheit über die Geschichte, erfahren dann, dass ihr Sohn, ihr Sohn dieser Frau angetan hat, lassen den Sohn aus Italien herbringen, er kommt dann, trifft dann diese Frau und wird sich, nee, man kann gar nicht sagen, dass er Schuldgefühle hat in irgendeiner Art und Weise, das wird gar nicht thematisiert, sondern nein, am Ende heiratet er die Frau und alle sind glücklich, alle sind zufrieden, ja, als ob es diesen Vorfall damals nie gegeben hätte, aber wie gesagt, das muss man so ein bisschen im damaligen Kontext natürlich betrachten, aber alle anderen Novellen auch, also ob es die Gespräche zwischen zwei Hunden sind, ja, meisterhaft erzählt, oder auch die Spanierin in England, ja, die hat mich so ein bisschen mit den Intrigen, die an Hof passiert, hat mich so ein bisschen an Game of Thrones erinnert, ja, also ganz wunderbar. Also wenn man vielleicht sagt, ich muss nicht gleich den Don Quixote, das ist mir doch zu viel, diese 700 Seiten plus noch 200 Seiten Anmerkung, dann empfehle ich euch vom Diogenes Verlag Cervantes Meistererzählung.
Genau, in wunderbaren eben Aufmachung von Diogenes, ne, der sich um solche Sachen kümmert. Das ist wirklich eine der richtig gute Literatur.
Gute Literatur, und darüber sprechen wir hier. Und ich würde sagen, heute haben wir schon mal wieder, ich weiß gar nicht, ob wir wieder bei 1,5 Stunden gelandet sind, wahrscheinlich. Die Marke brechen wir ja eigentlich immer. Aber nee, ich fand es schön, dass wir am Ende auch nochmal so einen Bogen gefunden haben und allgemein uns auch nochmal beschrieben haben, was uns halt hier auch so antreibt, diesen Podcast zu machen, aber was das Schöne ist am Lesen, ja, was einem das alles eigentlich gibt, diese Literatur. Und umso mehr freue ich mich schon auf die nächste Folge, weil die wird mal ein bisschen anders sein, weil es wird unsere Jubiläumsfolge.
Warte jetzt, nicht zu viel versprechen. Wir müssen erst mal schauen, wie wir das hinbekommen.
Ich verspreche gar nichts. Ich mache nur eine große Ankündigung.
Okay.
Weil nächstes Mal ist tatsächlich schon die 10. Episode, die ihr dann hören werdet. Ja, und wie gesagt, doch, ich verspreche schon, wir planen etwas ganz, ganz Besonderes. Und bis dahin bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und denkt dran, ganz, ganz viel lesen. Tschüss.
Tschüss.